Seien Sie alle willkommen zur Lesung von Marie Modiano. Nous sommes très heureux que vous êtes ici aujourd'hui. We are more than happy that you are here. Thomas Sabacher sitzt hier anstelle seiner Frau, die kurzfristig verhindert war, und wird den deutschen Text lesen. Vor langer Zeit. Es war, als würde sie sich an ein anderes Leben erinnern, als wäre sie auf der Suche nach verschollenen Personen, die sie unbedingt wiederfinden müsste. Sie war weit entfernt. Entfernt, fern, und so heißt eben auch der Roman, ihr zweiter Prosaband von Marie Modiano im Original, nämlich Lontain. Und es ist einer der wirklich seltenen Fälle, in denen in meinen Augen der sehr frei übersetzte deutsche Titel ebenso schön und ebenso schön treffend ist, nämlich Ende der Spielzeit. Und nebenbei bemerkt ist die Ausgabe der Zürcher Edition Blau schöner als die französische Originalausgabe. Sie hat einen viel charmanteren Umschlag. Sie wissen ja alle, wie die Bände der Gallimard-Bücher aussehen, nämlich cremefarbener Grund und nur rote Schrift und sonst nichts. Ein berückend melancholisches Buch ist dies. Eine Suche quer durch Europa, die Suche einer Frau nach einem Mann, der nur ganz kurz gehen wollte und dann verschwand. Die Suche nach einer Liebe von vor 20 Jahren. Was war damals? Was ist geworden? Mit ihr, ihrem Leben, ihrer Kunst, damals das Theater, inzwischen die Musik. Dabei glaubte sie nur an ein Leben, der Rest interessierte sie nicht. Eine permanente Suche, die so schlicht einsetzt, so scheinbar schlicht. Sie wusste nicht, wo der Ausgang war. Was dann folgt, ist berückend dezent, dabei bewegend, sensibel und emotional und auch lustig, wenn auch von etwas hinfällig, trister Amüsanz. Denn nach der Lektüre, wenn Sie ganz am Ende des Buches angelangt sein werden, dann werden Sie nie mehr nach Annecy oder nach Orléans fahren wollen. Das Ganze ist kunstvoll komponiert und die Prosa ist sehr rhythmisch und nebenbei bemerkt sehr, sehr gut ins Deutsche übersetzt. Kein Wunder, denn Marie Modiano hat nach einem Schauspielstudium sich in den letzten Jahren einen Namen nicht nur als Autorin gemacht, sondern auch als Sängerin. 2006 erschien das erste Album und das Album war damals schon kosmopolitisch. Es wurde in Berlin aufgenommen und der Titel lautete I'm Not a Rose. Und Ende der Spielzeit hinterlässt auch diesen Eindruck. Schön und verborgen stachelig. Nur dass der Leseeindruck viel länger zurückbleiben wird, als die Spur einer Dorne an einem ihrer Finger. Wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Marie Modiano.
Merci, thank you for coming. I will speak English, maybe it's easier. I'll just read in French the first pages of the novel. Elle ignorait où se trouvait la sortie. Cela faisait un bon moment, une demi-heure peut-être, qu'elle essayait en vain de rejoindre l'extérieur. Le complexe cinématographique était comme un immense labyrinthe sans fin. Une odeur de pop-corn planait à travers ses longs couloirs. Il renfermait plus de 40 espaces de toute taille. Elle venait de sortir de la salle numéro 23, bien avant la fin du film, un thriller américain qu'elle avait trouvé violent et ennuyeux. Alors qu'elle se laissait descendre sur l'escalator, elle s'imagina soudain rester coincée à jamais dans ce lieu étrange et sans âme. Elle pourrait aller de séance en séance et la vie passerait ainsi de manière plutôt agréable. Elle fouilla dans ses poches d'où elle sortit une petite photo de style photomaton. Elle crut voir son propre visage avec à ses côtés un jeune homme qu'elle ne connaissait pas, ou du moins qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir déjà rencontré. Ses traits lui semblaient malgré tout assez familiers, bien qu'elle fût incapable de mettre un nom dessus. Elle se souvenait vaguement de quelque chose, comme la réminiscence d'un autre temps qui était sans aucun doute plus léger que celui où elle se trouvait à présent. Cela la fit sourire. Elle observa sa propre tête sur le cliché et se vit l'air poupon enfantin. Cette photo datait probablement de plusieurs années. Elle ne put se mentir à elle-même et fut obligée de constater qu'elle avait pris un sérieux coup de vieux. Les personnages, c'est ainsi qu'elle considérait les individus sur l'image, tant ils lui paraissaient lointains, étaient rieurs et adoptaient tous deux une pose exagérée comme pour signifier qu'ils ne se prenaient pas au sérieux. Cette idée lui plut et elle glissa l'instantané dans sa poche en se disant qu'elle devait faire bien attention à ne pas le perdre. Elle fut enfin dehors, sur le trottoir de l'avenue de ce nouveau quartier de la ville, futuriste comme certaines métropoles d'Amérique latine. Il faisait déjà sombre, bien qu'il fût seulement 5 heures de l'après-midi, mais c'était presque l'hiver et elle portait chacune des courtes journées de ce mois de novembre comme un lourd fardeau. Elle entendit une sirène de police au loin, puis une autre. Quand donc cela allait-il cesser ? La ville était une fois de plus sous la menace et un écho angoissant et discontinu remplissait l'air, la réveillant souvent aux heures creuses de la nuit. Elle se levait alors en sursaut, avec l'impression d'avoir commis quelque chose d'irréparable, et attendait avec effroi qu'on vienne lui demander des comptes. Elle marchait vite dans le froid et avait à présent quitté le quartier moderne. Elle se dirigeait vers le centre-ville. Elle sortit à nouveau la minuscule photographie de sa poche tandis qu'elle longeait les quais. Elle crut se rappeler ces deux personnages sans pour autant en avoir la conviction. Des bribes du film qu'elle venait de voir lui revenaient en tête, elle essayait de les chasser de son esprit. « Quel film idiot !» se dit-elle, tout en longeant le fleuve, le visage au vent. Elle regarda le ciel qui s'assombrissait de minute en minute. Elle craignait de n'avoir pas le temps de rentrer chez elle avant que la pluie ne tombe. Il lui avait murmuré à l'oreille alors qu'elle flottait encore dans un demi-sommeil qu'il serait de retour avant la tombée de la nuit. Mais elle ne savait plus maintenant si elle avait réellement entendu ses paroles ou si elle avait rêvé.
Sie wusste nicht, wo der Ausgang war. Schon eine ganze Weile, eine halbe Stunde vielleicht, versuchte sie vergeblich, nach draußen zu gelangen. Der Kinokomplex erwies sich als riesiges Labyrinth. In seinen langen Korridoren hing Popcorngeruch. Es gab über 40 Säle aller Größen. Sie kam aus Saal 23, lange bevor der Film zu Ende war. Ein amerikanischer Thriller, den sie brutal und langweilig gefunden hatte. Als sie auf der Rolltreppe nach unten fuhr, stellte sie sich plötzlich vor, sie stecke für immer an diesem seltsamen, seelenlosen Ort fest. Sie könnte von einem Film zum anderen spazieren und das Leben würde auf diese Weise ganz angenehm vergehen. Sie wühlte in ihren Taschen und zog ein kleines Automatenfoto heraus. Das war wohl sie selbst. Und an ihrer Seite ein junger Mann, den sie nicht kannte oder dem sie zumindest noch nie begegnet zu sein glaubte. Seine Züge kamen ihr dennoch vertraut vor, auch wenn ihr kein Name dazu einfiel. Sie erinnerte sich undeutlich an etwas, ein Anklang an eine andere Zeit, die zweifellos unbeschwerter gewesen war als die jetzige. Das entlockte ihr ein Lächeln. Sie betrachtete ihr Gesicht auf dem Foto und fand, es habe etwas Kindliches. Die Aufnahme war vermutlich mehrere Jahre alt. Und sie konnte sich nicht belügen und musste sich eingestehen, dass sie ganz schön gealtert war. Die beiden, die ihr weit entfernt wie in einem Film erschienen, lachten und hatten eine übertriebene Pose eingenommen, als wollten sie ausdrücken, dass sie sich nicht ernst nahmen. Dieser Gedanke gefiel ihr und sie steckte das Foto wieder in die Tasche, wobei sie sich sagte, dass sie gut aufpassen musste, es nicht zu verlieren. Endlich war sie draußen, auf dem Gehsteig der Avenue des neuen futuristischen Stadtviertels, das in ihr eher die Vorstellung von einer lateinamerikanischen Metropole auslöste. Es dämmerte schon, obwohl es erst 5 Uhr nachmittags war, doch bald kam der Winter und sie trug jeden der kurzen Tage dieses Novembers wie eine schwere Last. In der Ferne hörte sie eine Polizeisirene und noch eine. Wann würde dies endlich aufhören? Die Stadt befand sich wieder einmal im Alarmzustand und die Luft war von einem beklemmenden, anhaltenden Echo erfüllt, von dem sie in der Nacht häufig geweckt wurde. Dann fuhr sie aus dem Schlaf hoch mit dem Gefühl, etwas Schlimmes getan zu haben und wartete mit Grauen, dass man käme, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie ging schnell in der Kälte. Sie hatte jetzt das moderne Viertel hinter sich gelassen und näherte sich dem Zentrum. Am Seineufer zog sie wieder das winzige Foto aus der Tasche. Sie glaubte, sich an die beiden Figuren zu erinnern, ohne jedoch überzeugt zu sein. Bruchstücke des Films, den sie eben gesehen hatte, gingen ihr durch den Kopf. Sie versuchte, sie zu vertreiben. Was für ein idiotischer Film, sagte sie sich, während sie dem Fluss folgte, das Gesicht im Wind. Sie blickte zum Himmel hinauf, der mit jeder Minute dunkler wurde, und fürchtete es, nicht vor dem Regen bis nach Hause zu schaffen. Er hatte ihr ins Ohr gemurmelt, er sei vor Einbruch der Dunkelheit zurück. Doch sie hatte noch im Halbschlaf gelegen und wusste nicht mehr, ob sie die Worte wirklich gehört oder nur geträumt hatte. Er verschwand bisweilen für mehrere Wochen und tauchte dann plötzlich ohne Ankündigung wieder auf. Das versetzte sie beinahe ständig in einen seltsamen Zustand, eine Art banges Hoffen, das ihr nie wirklich Ruhe ließ. Das große, sandfarbene Heft blieb offen auf dem Tisch des Zimmers liegen. Er schrieb fast nie etwas hinein, nur gerade ein Wort oder einen Satz ab und zu. Dann legte er den Füller hin, stand auf und ging einer anderen Beschäftigung nach, als wäre nichts gewesen. Sie hätte es nie gewagt, einen Blick auf die Seiten des großen Hefts zu werfen und übrigens nicht einmal es zu berühren. Während sie Richtung Zentrum ging, dachte sie daran, wie sie damals an jenem Ort in den Bergen einen ganzen Tag lang zusammen auf den Zug gewartet hatten. Am Morgen war eine Lawine niedergegangen und weiter unten im Tal waren die Schienen beschädigt. Um sich die Zeit zu vertreiben, dachten sie sich verschiedene Spiele aus. Sie brachte ihm bei, wie man ein Cadavre exquis zeichnete, und der Tag kam ihnen trotz der endlosen Wartezeit heiter und unterhaltsam vor. Es war schon dunkel, als sie in den Zug stiegen, und er machte sie in diesem Moment auf den leicht grünlich leuchtenden Mond aufmerksam. Sie sah ihn zum ersten Mal in dieser Farbe. Er riet ihr, ihn nicht zu lange zu fixieren, denn sie könnte davon Migräne bekommen. Sie waren im Morgengrauen am Bahnhof des Dorfs angekommen, wo man eine Sprache sprach, von der sie kein Wort verstand. Wo war es gewesen? Unmöglich, sich genau zu erinnern. Sie könnte ihn nachher fragen, doch sie war überzeugt, dass auch er es nicht mehr wusste. Er hatte gewöhnlich kein sehr gutes Gedächtnis und begnügte sich damit, höflich den Kopf zu schütteln, wenn sie versuchte, ihn an einen bestimmten gemeinsamen verbrachten Moment zu erinnern. Sie war jetzt nur noch ein paar Häuserblocks von ihrer Wohnung entfernt und wunderte sich über die Ruhe, die in den normalerweise so belebten Straßen herrschte. Plötzlich war sie überzeugt, dass er nicht nach Hause kommen würde, und sie sagte sich, dass sie wieder einmal allein wäre, um die Nacht zu betrachten. Sie nahm sich vor, Klavier zu spielen, denn sie hatte bemerkt, dass die Zeit nicht so lang erschien, wenn man sie mit einer Melodie ausfüllte. Ja, sie würde Musik machen, während sie auf ihn wartete, und diese Vorstellung erleichterte sie, nahm eine Last von ihr, die sie nicht benennen und nicht einmal in ihren Gedanken ausmachen konnte. Sie fühlte sich plötzlich leichter, ohne wirklich zu begreifen, warum. Er kam nicht zurück an jenem Abend und auch nicht an den folgenden Abenden. Das sandfarbene Heft lag immer noch offen auf dem Tisch, doch sie wandte jedes Mal den Blick ab, wenn sie daran vorbeiging. Die Abende waren einsam, sie legte sich oft auf das kleine Bett, starrte an die Decke und ließ die Gedanken über die Wände des Zimmers hinausschweifen. Oder sie setzte sich an den alten Bechstein und spielte mehrere Stunden hintereinander. Sie sagte sich, was soll's, er kommt, wann er kommt. Vielleicht ist er ja irgendwo auf der Suche nach Inspiration in den dubiosen Bars außerhalb der Stadt oder im großen Wald, wo wo man allerhand sonderbaren, exzentrischen und rastlosen Gestalten begegnet. Sie hörte die eigenen Wörter in ihrem Inneren widerhallen und hatte Mühe, wirklich zu glauben, was sie gesagt hatte. Ein wenig so, als versuchte sie beruhigend auf ein Kind einzureden, um die eigene Angst abzuwehren. Jede Nacht erwachte sie zur genau gleichen Zeit, um 4.37 Uhr, mit den folgenden Zeilen im Kopf: Rot ist das Vergessen, die Morgendämmerung hörte drei Schläge und der Vogel ist davongeflogen. Sie verstand die Bedeutung nicht. Sie zitterte bei dem Gedanken, dass sie die Sätze unabsichtlich im sandfarbenen Heft gelesen haben könnte. Doch sie beruhigte sich rasch wieder, denn sie achtete stets darauf, Abstand zu dem Tisch zu halten. An manchen Tagen ging sie gar nicht aus dem Haus. Sie hatte nicht die Kraft, der Kälte zu trotzen, und sagte sich, es sei besser, sie bliebe daheim, falls er überraschend zurückkehren sollte. War es nicht freundlicher, sein Zuhause bewohnt, statt verlassen anzutreffen? Sie öffnete den Schreibtisch und nahm die Briefe wieder hervor, die er ihr vor langer Zeit geschrieben hatte. Sie kannte sie alle auswendig und vergnügte sich damit, sie laut zu lesen, als würde sie einen Monolog oder ein Gedicht sprechen. Dann steckte sie die Blätter wieder sorgfältig in die Umschläge und legte alles zurück in die Schubladen. Er hatte schon immer Schriftsteller werden wollen. Ganz jung schon hatte er sich dazu berufen gefühlt. Mit 11 Jahren nahm er zum ersten Mal an einem Schreibwettbewerb teil, dem viele weitere folgten. Er ging häufig als Gewinner hervor. Sein Vater hatte sich einen Namen als Journalist gemacht, auch wenn er eigentlich lieber Romanschriftsteller hätte werden wollen, ein Traum, den Drogen und Alkohol vereitelt hatten. Er war 1987 tot im Zimmer eines Motels aufgefunden worden, mit einer Spritze im Arm. Jedes Mal, wenn er ihr das tragische Ende seines Vaters erzählte, erwähnte er, dass die Polizei hinten in seinem Auto ein Köfferchen mit Zeichnungen von ihm und seiner Schwester gefunden hatte, von denen er sich nie trennte. Er fürchtete sich so sehr, wie sein Vater zu enden, dass er nur einen Gedanken im Kopf hatte, so schnell wie möglich ein Buch zu veröffentlichen und endlich vom Schreiben zu leben. Sie hatte eben einen Brief gelesen, den er ihr 1997 geschrieben hatte, als sie in London lebten, ein paar Wochen bevor sie erfuhren, dass sein Roman veröffentlicht würde. Da er knapp bei Kasse war, hatte er beschlossen, eine Zeit lang in die Staaten zurückzukehren, um Arbeit zu suchen, denn er besaß nur ein Touristenvisum für England. Ich weiß, dass es nicht einfach gewesen ist, mit mir zusammenzuleben. Das hat natürlich seine Gründe, doch wie dem auch sei, ich neige dazu, ziemlich schwierig und kompliziert zu sein. Dafür bitte ich um Verzeihung. Du musst einfach verstehen, dass ich bald 25 bin und es ins Auge springt, zumindest in das eines neutralen Beobachters, dass ich bis jetzt noch nichts zustande gebracht habe. Natürlich habe ich gearbeitet, natürlich habe ich nun dieses Buch geschrieben. Und ja, ich habe bisher ein Leben geführt, von dem viele Leute ein Leben lang nur träumen können. Trotzdem habe ich das ungeheure Verlangen, etwas zu erreichen, das all die Anstrengungen, die ich unternommen habe, belohnen würde. Etwas Greifbares, Konkretes, das ich mit den Händen fassen könnte und das mir einen Beweis für meine Existenz liefern würde. Das alles war nicht so dramatisch, als ich jünger war. Wer erwartet schon, die Ambitionen seines Lebens mit 19 zu verwirklichen? Nein, es war nicht so dramatisch vorher. 20, 21, 22, ein paar Jahre, in denen ich mich treiben ließ und in ein Meer von Erfahrungen eintauchte, wobei ich stets die Augen weit offen hielt und alles in Dossiers einordnete, um es beim Schreiben zu verwenden, später einmal. Doch irgendwann ist es an der Zeit, sich ernsthaft an die Arbeit zu machen, an der Zeit, seine Präsenz zu markieren, sein eigenes kleines Reich aufzubauen, etwas Solides zu schaffen, auf das man zurückgreifen kann. Und je älter ich werde, desto schlimmer wird es. Wenn mir morgen das Geld ausginge, wäre ich gezwungen, die gleiche miese Arbeit zu machen, die ich vor 5 Jahren gemacht habe. Ich bin vielleicht sensibler, spontaner, gewitzter als viele andere. Und trotzdem kann ich fast nichts. Außer schreiben. Ich habe alles dem Schreiben geopfert. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, bedeutet das alles oder nichts. Sonst lohnt es sich nicht. Sonst werde ich in die gleiche Lage kommen wie mein Vater und ich habe nicht die geringste Lust zu enden wie er. Das ist der Grund, weshalb ich wahrscheinlich ein bisschen verrückt und besessen wirke. zu dem Zeitpunkt, da die Leute meines Alters die Universität absolviert und sich in verschiedenen Gebieten spezialisiert haben, um sich auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Blitz und Donner. Ich habe meine ganze Energie daran gesetzt, mich in der gewählten Disziplin zu verbessern, einer vornehmen Disziplin, wie mir scheint. Doch auf der anderen Seite muss man realistisch sein, vorläufig hat mir das noch keinen Centime eingebracht. Ich wünsche mir so sehr, mit meiner Leidenschaft eines Tages mein Brot verdienen zu können. Ich weiß, du verstehst das alles und ich sage es nur, weil mir klar ist, dass es aussieht, als sei mir der Sinn für Humor völlig abhanden gekommen. 25. Sie war jetzt 10 Jahre älter. Sie rief sich alle Städte in Erinnerung, die sie gemeinsam durchquert hatten. Die Billardlokale mit den klebrigen Fußböden, die düsteren Häuser, in denen sie Unterkunft fanden und auf alten Matratzen oder sogar auf dem Boden schliefen. Und Bernie, der es nicht lassen konnte, ihn ständig aufzuziehen. Du schaffst das nicht, du schaffst es nicht. Das ärgerte ihn so sehr, dass er die Stiefel auszog und über die Mauer der großen Villa kletterte. Und dann gelang es ihm, ihnen von der anderen Seite her die Eingangstür zu öffnen. Alle Freunde von der Straße waren gekommen. Sie machten ein Feuer im Marmorkamin des riesigen Salons mit den zahllosen Familienporträts an den Wänden. Bernie hatte seit mehr als einem Jahr nicht mehr unter einem Dach geschlafen und küsste ihm die Füße. Sie lachten, als sie im Schlafzimmer der Besitzer zwischen die pflaumenblauen Satinlaken schlüpften. Erinnerte er sich ebenso deutlich daran wie sie? Bestimmt nicht. Wenn sie heute einander gegenüber saßen, schien ihr, er habe keine Vergangenheit mehr, ja nicht einmal mehr eine Gegenwart, Erinnerungen und Gedächtnis hatten ihn verlassen und er war zum Schatten seiner selbst geworden. Das letzte Mal, da sie ihn vor etwa 15 Jahren in den Staaten besuchte, gingen sie an einem eisigen Nachmittag Seite an Seite durch die dritte Straße zwischen der Avenue A und der Avenue B. Es war so kalt, dass sie die bloßen Finger nicht mehr bewegen konnte. Die Sonne ging schon unter. Sie hatten seit dem Morgen nicht miteinander gesprochen. 3. Januar 1999. Sie begriff nicht, warum sie immer noch daran festhielten, Zeit miteinander zu verbringen. Sie hätten es ein für alle Male lassen sollen. Sie hätte nie diese lange Reise machen dürfen, nur um ihn auf diese Weise wiederzusehen und im Wind und in der Dunkelheit schweigend neben ihm herzugehen. Seit ihrer Ankunft klingelte ständig sein Telefon. Er hatte sich mit mehreren Leuten angefreundet, einer hilfloser als der andere. Im Viertel gab es genug junge Typen, die sich ziellos herumtrieben, die meisten Alkoholiker. Sie verbrachten fast jeden ihrer Abende damit, von einer Bar zur anderen zu ziehen, bevor sie in der Wohnung von irgendwelchen Leuten landeten, von denen sie nicht einmal den Namen kannte, um bis in die Morgenstunden weiterzutrinken. Da sie weniger Ausdauer hatte als er, langweilte sie sich bald. Er wirkte abwesend, außerhalb des Lebens. Er trank zu viel und wiederholte ständig, er sei nicht mehr fähig zu schreiben. Wäre sie ein paar Jahre älter, sie war schließlich erst 20, und etwas erfahrener gewesen, hätte sie vielleicht gewusst, was tun, gewusst, wie sie ihn von diesen Individuen hätte losreißen können, mit denen er nur seine Zeit verlor und sein Talent verschwendete. Sie erinnerte sich wieder an die endlosen Diskussionen, die sie auf der Dachterrasse führten, wie sie in der Kälte Zigaretten rauchend immer wieder die gleichen Dinge durchgingen, im Hintergrund die Geräusche der Stadt. Sie fanden nie einen Ausweg bis zum letzten Abend, als sie bei einem Film über die Invasion von Riesenfröschen in Australien, den Cane Torts, diesen denkwürdigen Lachanfall hatten. Am nächsten Tag verließ sie New York, trotz der Hölle der letzten Wochen mit einem Stich im Herzen und bedauerte, die Abreise nicht um ein paar Tage verschoben zu haben. Sie setzte sich ans Klavier, um sich die Zeit zu verkürzen. Sie spielte immer dieselben Stücke und empfand ein gewisses Vergnügen dabei, auch wenn sie an die Nachbarn denken musste, die aus Überdruss zum x-ten Mal das Gleiche zu hören die Nerven verlieren könnten. Insgeheim fühlte sie sich wie eine Schlangenbeschwörerin und dachte, er würde sie dort, wo er war, vielleicht spielen hören und die vertrauten Melodien würden ihn schneller zurückkehren lassen. Es klopfte an die Tür. Einen Augenblick lang glaubte sie, er sei es, doch als sie öffnete, stand sie dem Briefträger des Viertels gegenüber, der ihr ein ziemlich voluminöses Paket übergab. Sie unterschrieb ein Papier und kehrte mit dem Karton ins Zimmer zurück. Sie fragte sich, wer wohl der Absender sein mochte. Sie kannte so wenig Menschen, jedes Jahr ein paar weniger. Sie würde warten, bis er zurück war, um den Karton zu öffnen. Man konnte nie wissen, was er enthielt. Vielleicht wollte ihr jemand einen Streich spielen. Besser, sie war vorsichtig. Vor langer Zeit, als sie einmal zusammen durch eine von Kastanienbäumen gesäumte Straße gingen, bemerkte sie weit hinter ihnen die Silhouette eines Mannes, der ihnen zu folgen schien. Als sie Richtung Fluss abbogen, schlug der Mann den gleichen Weg ein. Sie wagte ihm nicht zu sagen, was sie beobachtet hatte, da er in den Tagen zuvor ziemlich düsterer Stimmung gewesen war, und beschleunigte nur die Schritte, so dass sie den Mann abgeschüttelt hatten, als sie in die engen Straßen des Zentrums vordrangen. Sie hatte in jenem Moment eine unbestimmte Vorahnung, als ob das Ganze etwas bedeutete, doch sie vergaß den Vorfall rasch und dachte später nie mehr daran. Nun, da sie die Tür hinter sich schloss, erinnerte sie sich unvermittelt an jenen dunstigen Tag, an dem ihnen jemand gefolgt war, und aus einem unerfindlichen Grund bildete sie sich ein, das Paket stamme von ihrem mysteriösen Verfolger. Gewisse Vorfälle im Leben sind miteinander verbunden, auch wenn sie sich mit zeitlichem Abstand ereigneten, sagte sie sich, während sie das Paket vorsichtig am Fußende des Betts auf den Boden stellte. Nachdem sie es lange betrachtet hatte, spürte sie ein merkwürdiges Kribbeln, das sie dazu trieb, das Packpapier mit einem Ruck zu zerreißen. Zum Vorschein kam eine weiße Schachtel, die sie gleich öffnete. Ein großes, in schwarzes Samt gebundenes Album lag darin, auf dem in Goldbuchstaben geschrieben stand: Tourneebuch. Sie strich mit der Hand über die Seiten, die mit Aufzeichnungen gefüllt waren. Die Schrift war die eines Linkshänders und glich der ihren. Städtenamen folgten aufeinander, die sie alle undeutlich an etwas erinnerten, Bilder aus einer Welt, die ihr nah und zugleich fern erschien. Sie hörte in ihrem Kopf plötzlich das Echo dieser Verse: In Glut, in Tränen habe ich mich verzehrt, dies zeigte dir ein einziger Blick auf mich, wenn du den einzigen Blick nur wolltest wagen. Lausanne. Ein Teil der Proben und die ersten Vorstellungen finden in einem modernen Theater in Lausanne statt. Ich bin 19. Vor ein paar Monaten bin ich in einem Pariser Café Hans Brugge begegnet, einem international bekannten dänischen Theaterregisseur. Es wäre schwierig gewesen, ihn zu übersehen, mit seinem typischen Gehabe gewisser Berühmtheiten, die an öffentlichen Orten verzweifelt um Aufmerksamkeit betteln. Sie können sich nicht normal verhalten. Sie stehen dauernd auf und gehen alle 5 Minuten zur Toilette, rufen nach dem Kellner. Sie sehen sich verstohlen nach allen Seiten um, auf der Suche nach einem Blick, der sie vielleicht erkennt. An jenem Tag war ich es also, die Hans Brugge erkannte. Ich erinnere mich nicht mehr, wie wir ins Gespräch kamen, doch ein paar Wochen später lud er mich zum Vorsprechen ein und bot mir, in einer klassischen französischen Tragödie, deren Inszenierung er plante, eine kleine Rolle an. Ich habe meinen ersten Vertrag unterschrieben, ohne mich auch nur zu fragen, ob ich glücklich sein würde mit jenen 32 Versen, die ich ein Jahr lang in verschiedenen Städten Europas und der französischen Provinz rezitieren würde. Für mich war es ein Rettungsring, den man mir zuwarf, die Möglichkeit, dank einem festen Monatslohn Paris zu verlassen. Ich musste fliehen. Die Stadt und die schlechten Erinnerungen fliehen, die an jeder Straßenecke lauerten, wie Raubvögel, die auf Menschenhöhe fliegen, bereit, jeden Moment anzugreifen. Ich logiere in einer möblierten Wohnung im 3. Stock in der Avenue de la Harpe 13, praktisch gegenüber dem Pinocchio, einer Pizzeria, in der sich unsere Truppe fast jeden Abend nach der Vorstellung einfindet. Das Treppenhaus ist düster. Auf dem Schild neben der Klingel steht Flavia Cocchi, Grafikerin. Die Besitzerin ist für ein paar Monate nach Argentinien verreist, doch ich stelle mir vor, wie sie mir nachspioniert. Ihr Geist wandelt durch die Zimmer dieser trostlosen Unterkunft. Als ich die Wohnung das erste Mal betrat, fühlte ich mich irgendwie seltsam beim Gedanken, bei einer Unbekannten einzuziehen. Vom Balkon aus kann ich den Genfer See sehen, wenn ich mich ein wenig über das Geländer beuge. Eines Nachts um 3 Uhr klingelt ein Mann an der Tür. »Flavia, Liebling!« »Flavia, mach die Tür auf! Flavia! Flavia, mach die Tür auf! Flavia, es reicht! Flavia, kleines Luder, mach sofort die verdammte Tür auf, sonst werde ich noch wütend. Flavia! Flavia ist nicht da. Sie wohnt im Moment nicht hier. Gehen Sie bitte weg, Monsieur. Dann folgt Stille. Ich warte zitternd mit klopfendem Herzen. Ich spüre, dass der Mann immer noch hinter der Tür steht. Doch dann höre ich, wie er die Treppe hinuntergeht. Die Bilder, die mir von diesen beiden Monaten in Lausanne bleiben, sind verschwommen. Meine Tage verstreichen gleichförmig, einer nach dem anderen, und entgleiten mir. Am späten Vormittag setze ich mich jeweils auf die Terrasse des Restaurants La Riviera und verbringe Stunden damit, den 80-Jährigen beim Flanieren zuzusehen. Jemand hat mir einmal gesagt, Lausanne sei eine Stadt zum Sterben. Er hatte recht. Sah man sie oft sich sprechen und sich suchen, der dunkle Wald verbarg sie, wehe mir. Ich höre aufmerksam zu, jeden Abend dieselben Stimmen, dieselben Schreie, dieselben Tränen. Ich mag es, den Schauspielern zuzuhören, doch wenn sie mit ihrem Text fertig sind, verstehe ich nicht immer, wovon sie sprechen. Am Anfang kam ich mir dumm vor, doch später habe ich gemerkt, dass es normal ist und es manchmal gar nichts zu verstehen gibt. Ich habe meine Szene verpatzt. Hast du es gehört? Hast du gehört, wie ich gestottert habe? Sag's, hast du es gehört? Nein, ich finde, du warst ganz gut. Wie das? Ganz gut? Aber nein, ich war leer. Ich habe nichts gespürt. Es war alles nur gespielt, gar nicht echt. Ich habe alles nur deklamiert, alles, hörst du? Ich war schlecht, unglaublich schlecht. Nun beginnt Melusine zu weinen. Mach dir keine Sorgen, Melusine. Es ist doch gar nicht so schlimm. Ich bin sicher, das Publikum hat nichts gemerkt. Und morgen und übermorgen gibt es auch noch Aufführungen, da kannst du es wieder wettmachen. Es sind noch eine ganze Menge, weißt du? Mindestens 100. Da ist es doch nicht so dramatisch. Sie achtet nicht auf meine Worte. Es wäre ihr bestimmt lieber gewesen, wenn ich geschwiegen oder ihr gesagt hätte, sie sei an diesem Abend schlecht gewesen. Melusine braucht Gründe, um zu leiden. Sonst fühlt sie sich nicht wohl, sagt sie. Sie brauche das, um ihre Rolle auszufüllen. Wenn ich mich nach der Vorstellung abschminke, überfällt mich meist ein heftiges Gefühl der Einsamkeit. Ich bleibe einen Moment lang reglos vor dem Spiegel sitzen. Es ist schon traurig, wenn man noch keine 20 ist, und ich frage mich, wie das erst später sein wird. In 30 Jahren, in 40 Jahren. Im Licht der Spots glänzt mein Gesicht. Ich sehe mich so deutlich, dass es mir fast Angst macht. Also schalte ich rasch das Licht aus. Hinter der Bühne verfolgt mich ein Echo. Bis morgen, bis morgen. Die Worte dröhnen in meinem Kopf wie Glockenschläge. Für einen kurzen Moment möchte ich davonlaufen, fliehen, anderswohin. Dann antworte ich, bis morgen allerseits. Am Montag ist keine Vorstellung. Die anderen Schauspieler fahren heim nach Paris. Ich erspare mir die Reise, denn nichts erwartet mich dort. Nach der Sonntagnachmittagsvorstellung gehen alle zum Bahnhof Lausanne-Flon. Der Intendant hat sich sogar bereit erklärt, die Pause wegzulassen, damit sie den letzten Zug erreichen, der gegen 10 Uhr abends an der Gare de Lyon ankommt. Sonntagsstimmung um einen Tag verschoben. Wie René, einer der Schauspieler, so schön sagt, in dieser Stadt ist es alle Tage Sonntag, abgesehen davon, dass wir am Abend Vorstellung haben. Ich wandere ruhelos durch die Wohnung. Ich versuche, irgendwelche Gründe zu finden, um meinen Bau zu verlassen. Wenn ich jetzt bis zum See gehe, passiert mir etwas Wunderbares. Doch sogleich sage ich mir, besser ich bleibe hier. Man weiß nie, das Telefon könnte klingeln, jemand könnte an die Tür klopfen. Es ist schon dunkel. Ich habe Migräne von meinen langen Selbstgesprächen. Ich bin sogar so weit, dass ich es kaum erwarten kann, am nächsten Tag den Rest der Truppe wiederzusehen. Obschon die Stimmung immer schlechter wird und ich zur ersten Adresse für die Neurosen der einen und der anderen geworden bin. René, um die 50, hat mich ins Herz geschlossen. Er hat mich mir anvertraut, dass er findet, Melusine rieche schlecht und dass ihn das bei ihrer gemeinsamen Szene stört. Pascal versucht Aude, die Hauptdarstellerin, zu destabilisieren, indem sie ihre Auftritte absichtlich verpasst und ihre Monologe deckt, dehnt und streckt, sodass das Stück, das am Anfang knapp 2 Stunden dauerte, sich inzwischen über 2,5 Stunden hinzieht. Und es ist längst nicht ausgestanden. Vor uns liegt noch mehr als ein Jahr gemeinsames Leben. Als sie einmal spätabends nach Paris in ihr kleines Zimmer zurückkehrte und sie alles unberührt und das Heft wie immer offen auf dem Tisch vorfand, sagte sie sich, dass ihm etwas zugestoßen sein musste, wenn er nun schon so lange kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hatte. Sie wusste nicht, wen sie anrufen sollte, um etwas zu erfahren, denn sie trafen sich mit niemandem, wenn sie zusammen waren, und sie hatte keine Ahnung, ob er Freunde hatte, die sie nicht kannte. In der Hoffnung, die Zeit vergehe schneller, setzte sie sich wieder ans Klavier und spielte die üblichen Stücke. Ihre Interpretation wurde immer subtiler und präziser. Sie war eins mit der Musik. Die Melodie, die aus dem Instrument aufstieg, vermischte sich mit der Erinnerung an jenen fernen, sonnigen Sonntag. Die Uferwege des Landwehrkanals waren fast menschenleer. Seit Mitte März, also schon fast 2 Monate, wohnte sie in Berlin, in einer kleinen Wohnung mitten in Kreuzberg. Sie ging am Kanal entlang, nicht weit von der belebten Terrasse der Ankerklause entfernt, und versuchte sich aus irgendeinem Grund im Einzelnen an ihre gemeinsame Reise nach Sevilla zu erinnern, die sie vor beinahe 10 Jahren im Dezember 1996 unternommen hatten. Sie wurde 2 Tage nach ihrer Ankunft krank und ging praktisch nicht aus dem Haus. Ihr winziges Zimmer lag im obersten Stock eines Hotels mit verwitterter Fassade. Der Arzt stellte eine asthmatische Bronchitis fest und verschrieb ihr Antibiotika für 2 Wochen. Sie hatte Mühe zu atmen, vor allem nachts. Sie drängte ihn, allein in die Stadt zu gehen, statt bei ihr im Zimmer eingeschlossen zu bleiben. Und wenn er zurückkam, teilte er mit ihr, was er gesehen hatte. Sie hörte ihm fiebrig mit halbgeschlossenen Lidern zu und stellte sich dabei die Gassen vor, die er ihr beschrieb, die Orangen, die Bars, in denen man Flamenco hörte. Sie war nie mehr nach Sevilla zurückgekehrt, und es blieb ihr nur eine geträumte Erinnerung davon, diejenige an seine Stimme, die ihr von der Stadt erzählte. Am Silvesterabend nahm sie ihre ganze Kraft zusammen und sie beschlossen auszugehen. Sie irrten durch die mit hektischem Leben erfüllten Straßen, bevor sie nicht ohne Mühe in einem Restaurant einen freien Tisch ergatterten. Er sprach während des ganzen Essens über Nostradamus und erklärte ihr, dass ihnen nicht mehr viel Zeit zu leben bleibe, das Ende sei nah. Er versuchte ihr Angst zu machen. Und sie lachten lange und hatten das Gefühl, es existiere nichts wirklich um sie herum. Um Mitternacht waren sie in einem irischen Pub, sie hustete stark und sie wünschten einander ein gutes neues Jahr. Sie beobachteten die Gäste des Lokals, die alle betrunken waren und sich zu amüsieren schienen. Sie fühlte sich fiebrig, der Kopf dröhnte ihr und sie kehrten zu Fuß zum Hotel zurück. Sie gingen zu Bett und bevor sie einschlief, sagte sie sich, dass sie trotz Husten, Fieber und Nostradamus glücklich war. An diesem Sonntag im Mai spazierte sie allein am Landwehrkanal entlang bis zur Prinzenstraße, dann kehrte sie um. Verschiedene Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf, ohne dass sie einen bestimmten festhalten konnte, bis sie schließlich ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Menschen richtete, denen sie unterwegs begegnete. Sie stellte fest, dass sie sich wohlfühlte in dieser fremden Stadt, in der die Einsamkeit bei weitem nicht so bedrückend war wie diejenige, die sie oft spürte, wenn sie allein über die vertrauten Boulevards oder Straßenkreuzungen von Paris ging. Während sie sich ihrer Wohnung in der Gräfestraße näherte, befiel sie eine seltsame Vorahnung. Sie schloss die Tür hinter sich und legte sich auf die Matratze am Boden, die ihr als Bett diente. Das Telefon klingelte, sie hörte eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung und sie begriff sofort, was geschehen war. Er war also gegangen, für immer gegangen, diesmal. Sie hatte diesen Anruf seit so vielen Jahren erwartet, überzeugt, dass er eines Tages kommen würde. Einen Augenblick lang fühlte sie sich außerhalb der Realität. Es ist manchmal schwierig oder gar unmöglich, der Wirklichkeit gegenüberzutreten. So erschreckend kann ihr Gesicht sein. Sie hatte einmal gehört, dass die Verzweiflung sich in der gleichen Zeit auf ihr Opfer stürze, wenn die Knospen aufbrechen. Paradoxerweise schwindet die Hoffnung am häufigsten im Frühling. Wahrscheinlich wird das Gefühl des Versagens und der Machtlosigkeit beim Anblick der wieder erwachenden Natur noch stärker. Die Natur verhöhnt den, der sich allein und unverstanden fühlt, sodass ihm keine andere Wahl bleibt, als ihr den Rücken zuzukehren und sie für immer zu verlassen. Als sie aufgelegt hatte, stand sie langsam von der Matratze auf, ging in die winzige Küche und setzte den Wasserkessel auf eine der beiden Kochplatten. Sie warf einen Blick durchs Fenster. Der Innenhof war leer, doch sie meinte in der Ferne Schritte hallen zu hören. Das Geräusch wurde immer lauter, fast unerträglich. Sie schloss die Augen und hielt sich die Ohren zu. Plötzlich fing der Wasserkessel an zu pfeifen und ihre Welt stürzte zusammen.
Merci beaucoup, Madame Modiano. Vielen Dank, Thomas. Achetez cette livre ravissante immédiatement. Kaufen Sie dieses Buch auf der Stelle. Es wird Sie verzaubern, es wird Sie bezaubern und Sie haben die einmalige Gelegenheit, hier es signieren zu lassen. Marie Modiano wird morgen ein zweites Mal lesen. Gehen Sie hin. Heute gibt es nur noch einen Programmpunkt. Spät. Also für mein Alter sehr spät, um 21 Uhr, Ernst Molden, für den es ab 19 Uhr die Karten gibt. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Kommen, noch einen schönen Abend.